Ja, ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht werden sich die einen oder anderen erinnern. Vor 2 Jahren waren wir hier, meine Frau und ich, und wir haben davon berichtet, dass wir auf die arabische Halbinsel gehen wollen. Jetzt sind es fast 2 Jahre, dass wir dort im Dienst stehen und freuen uns, euch zu berichten von dem Wirken Gottes dort. Das werden wir aber im zweiten Teil tun. Jetzt wollen wir erstmal zur Predigt. Und der Herr hat mir ein Wort aufs Herz gelegt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 18 bis 20. Und das ist der sogenannte große Missionsbefehl. Die Frage, können wir die PowerPoint haben, ja? Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, wofür schlägt Gottes Herz? Was ist seine Leidenschaft? Muss ich nach oben oder? So, das wollte ich haben, das zweite Bild. Ja. Was ist Gottes Vision? Was ist Gottes Leidenschaft? Was bewegt Gott und welche Pläne hat er mit seinem Geschöpf? Schließlich ist er unser Schöpfer und hat uns mit einer Vision und mit einem Ziel erschaffen, jeden einzelnen von uns. Und ich weiß, jetzt rattern vielleicht die Gedanken bei uns und wir überlegen uns, was könnte es sein? Und es gibt in der Tat auch, man kann das mit vielen verschiedenen Worten umschreiben. Man könnte sagen, Gottes Herz schlägt für Gemeinde. Und das ist richtig. Man könnte sagen, Gottes Herz schlägt für Mission. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. So lesen wir in der Bibel. Und deshalb hat er uns als seine Nachfolger gesandt, dass wir ein Licht sind in der dunklen Welt. Er will, dass wir seine Boten sind. Man könnte sagen, Gottes Herz schlägt für Jüngerschaft. Und das ist alles richtig. Und im Endeffekt, glaube ich, geht es um ein und dasselbe. Mittlerweile leben auf der Erde ungefähr oder mehr als 8 Milliarden Menschen. Von Anfang an war es Gottes Plan, dass alle Völker ihn anbeten sollen. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 lesen wir diesen Text. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und weiter ist dann die Rede davon, und sie beteten Gott an, sie beteten das Lamm an. Das ist Gottes Vision. Dafür schlägt sein Herz. Er liebt sein Geschöpf. Er liebt uns allen, dich und mich und auch all diejenigen, die heute nicht hier sind, die draußen sind. Gott liebt sie so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, hat ihn dahingegeben. Es gibt nichts Größeres, wie Gott seine Liebe hätte beweisen können. Tatsache ist jedoch, dass noch immer nicht alle Völker von ihm und seiner Retterliebe gehört haben. Obwohl es eigentlich viele Christen gibt, von den mittlerweile 17.200 Volksgruppen, sagen die Statistiker, gelten 7.200 bis heute noch als unerreicht. 17.200 gibt es insgesamt, so sagt man, da schwanken die Zahlen etwas. Aber 7.200 sind mit dem Evangelium noch nicht erreicht. Wo liegt das Problem? Das ist die Frage. Wie können wir heute dazu, oder was können wir dazu beitragen, Gottes Vision lebendig zu machen und ein Stück wahr werden zu lassen? Gott sehnt sich danach, dass jede Volksgruppe, genauso wie er sich danach gesehnt hat, dass du ein Kind Gottes geworden bist, so sehnt er sich auch danach, dass auch viele andere Menschen, dass jede Volksgruppe Teil seiner Familie wird und nicht verloren geht. Er wartet darauf, dass möglichst viele seiner Einladung folgen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung gilt immer noch als unerreicht. das sind über 3 Milliarden Menschen, die bis jetzt noch nie eine Chance hatten, von Gottes Herz und seiner Liebe auf einer Weise zu hören, dass sie es verstehen können. Unser Bibeltext heute sagt Folgendes: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, also zu seinen Jüngern, kurz bevor er gen Himmel fuhr: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus, bevor er diesen großen Missionsbefehl gibt, der übrigens allen gilt, da ist niemand zu jung, niemand zu alt, da ist niemand zu unreif im Glauben, niemand zu unheilig, da sind wir alle gefordert, und wir haben den Auftrag, seine Boten zu sein. Bevor er diesen Auftrag gibt, macht er auf eine ganz bestimmte Sache aufmerksam. Und das ist die große Autorität, die er hat. Bevor Jesus uns diesen Generalauftrag gibt, erinnert er seine Jünger daran, an das Entscheidende, nämlich, dass Jesus Gott ist und dass er die Macht hat und dass er die Autorität hat. Er sichert ihnen zu, dass es keine größere Autorität weder auf der Erde noch im Himmel gibt. 2 Gründe, warum Jesus das so deutlich an dieser Stelle sagt: Weil der Auftrag wirklich riesengroß ist. Und zweitens, weil die Barrieren so scheinbar unendlich groß sind. Also wir haben einen riesengroßen Auftrag. Jesus sagt, geht hin zu allen Nationen. Der will, dass aus allen Stämmen, aus allen Volksgruppen Menschen ihm nachfolgen. Und zweitens, weil die Barrieren so scheinbar unendlich groß ist. Der Auftrag lautet, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Da sind die Barrieren, da sind die Sprachbarrieren beispielsweise. Wir haben aktuell auf der arabischen Halbinsel enorm damit zu tun. Zum einen sind wir dabei, die englische Sprache noch weiter zu optimieren, um den Menschen das noch deutlicher oder klarer sagen zu können. Merken aber, dass da viele Menschen gibt, die auch mit dem Englischen nur das Dürftige sagen oder verstehen können. Und dann versuchen wir, das Arabische zu lernen. Und dann merken wir, dass die Mehrheit der Menschen um uns herum noch eine andere Sprache spricht. Und das ist Urdu und Hindi, das sind Menschen aus Indien und Pakistan. Und dann sind wir auch gleichzeitig dabei, auch noch diese Sprache zu lernen, zumindest für einen Smalltalk. Und immer wieder merke ich, wenn ich mit denen einen Smalltalk in ihrer Sprache mache, geht das Herz auf. Und da schmilzt das Eis. Und dann können wir auf einer ganz anderen Ebene miteinander reden. Das sind die kulturellen Barrieren. Als wir das erste Mal in ein großes Einkaufszentrum gefahren sind, meine Frau und ich, mit unseren 2 Söhnen, hatten wir unser Auto geparkt und sind da ein wenig rumgegangen. Und dann wollten wir wieder zurückfahren und dann haben wir angefangen, unser Auto zu suchen und merkten sehr bald, wir haben die Orientierung verloren. Dann fragten wir die Security-Leute dort, die Ordner. Und dann hieß es immer, ja, geht geradeaus, links und dann rechts oder Aufzug noch nehmen. Und wir sind dann gegangen und merkten, das passt nicht. Und dann haben wir den Nächsten gefragt und der hat das Gleiche gesagt. Und so sind wir 1,5 Stunden in eine Runde gegangen. Und dann irgendwann mal habe ich den wieder getroffen, den ich am Anfang schon getroffen hatte. Und ich erinnerte mich an sein Gesicht. Ich fragte ihn wieder und er wollte mir wieder das Gleiche aufsagen. Und ich sage, nee, ich habe eine Familie und wir sind 1,5 Stunden schon hier unterwegs. Sag mir, wo ist dieses Parkhaus? Ja? Ach so, sagt er, da vorne ist ein Infotisch, frag mal danach. Ja. Was ich sagen will, in der asiatischen Kultur sagt man niemals Nein. Die wissen immer die Antwort. Und was mich irritiert hat, das habe ich meiner Frau, während wir da gingen, immer wieder gesagt, guck mal, der hat das in dem Brustton einer Überzeugung gesagt, der hat Ahnung gehabt. Und ich musste immer wieder feststellen, der hatte keine Ahnung, der wusste nicht, wo das ist. Ja. Und das ist ein kleines Beispiel, kulturelle Barrieren. Und so gibt es viele Missverständnisse. Wenn wir versuchen, das Evangelium zu erklären und wir sagen ihnen etwas und sie verstehen etwas ganz anderes, weil in ihrer Sprache, in ihrer Kultur das etwas einen ganz anderen Zusammenhang hat. Das sind die geografischen Barrieren. Ja? Manchmal müssen wir weite Wege machen, damit alle Nationen das Evangelium hören, die Unerreichten auch. Das sind die unterschiedlichen Weltanschauungen. Und wenn man das nicht beachtet, dann merkt man, da sind wieder Missverständnisse. Wir verstehen uns überhaupt nicht, wir reden uns komplett vorbei. Das sind die verschiedenen Religionen, der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus, der Atheismus oder das tote Christentum. Und all diese verschiedenen menschlichen Barrieren machen diese Aufgabe so schwer. Und wir dürfen nicht vergessen, Jesus hat gesagt, ich habe alle Macht. Ja, ich habe die Autorität und das dürfen wir auch hierbei anwenden. Aber da gibt es noch eine viel größere Realität, die sich gegen Gott und alles, was heilig leben will, verschworen hat. Und das ist die finstere Macht des Teufels, die wir oft so gar nicht sehen, aber sie ist real da. Die Bibel spricht davon. Das sind Riesen. Eine noch viel größere Dimension, als wir es von dem Diesseits kennen. Und deshalb stellt Jesus seine Zusage an den Anfang dieses Missionsbefehls und unterstreicht das, damit sagt er, das ist das Wichtigste. Vergiss das niemals. Ich habe die Macht. Ich habe die Autorität. Und nichts und niemand steht über mir, über dieser Autorität. Ich weiß, wir wissen das, aber wir vergessen das immer wieder. Mir geht es so, ich ertappe mich dabei immer wieder, wenn ich in eine schwierige Situation gelange, dann denke ich nicht daran. Dann lasse ich mich entmutigen, dann lasse ich mich aufhalten. Dann ist da noch eine andere Realität, die ich nicht unerwähnt lassen will. Und das ist das Böse in uns als Barriere, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das Böse in uns, die Sünde, die Begierde. Unser größter Kampf ist nicht gegen etwas außerhalb von uns, sondern es findet in uns statt. Das alles sind reale Hindernisse und Barrieren, die uns einfach im Weg stehen und die wir oft nur zu deutlich auch persönlich spüren. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Gerade das Letzte, was ich gesagt habe, die Sünde in uns, die Anfechtungen. Und da dürfen wir es uns sagen, da meint Jesus, gerade deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was Jesus hier sagt. Ich habe alle Autorität. Er hat alle Macht. Er ist größer als all diese Hindernisse um uns herum. Er ist größer und stärker als all die ganze Macht der Finsternis. Und er ist stärker als die größte Begierde in deinem tiefsten Inneren. Er kennt all deine Anfechtungen, all deine Gedanken und Geheimnisse und er hat die Macht darüber. Deshalb ist die Reihenfolge so entscheidend. Jesus sagt uns nicht, ich glaube an dich und an deine Stärke und an deine Kompetenz und an deine Erfahrung. Nein, das würde uns nur im Weg stehen. Wir wollen gehen, weil er alle Macht hat. Das ist die Grundlage, warum wir gehen. Weil Jesus alle Macht hat, nicht weil ich so stark bin, nicht weil ich so heilig und vollkommen bin, sondern weil er die Macht hat über all dem. Er ist größer, wie ich schon sagte, als all die Hindernisse und er ist stärker als all die Macht und Gewalt der Finsternis. Wir sollen gehen, weil er die Macht hat. Und dann kommen wir zu dem Hauptpunkt, der große Auftrag, die große Autorität. Steht ganz am Anfang, er hat die Autorität, er hat die Macht. Und jetzt kommt der große Auftrag. Der allmächtige Gott, der Schöpfer und Herrscher aller Kreatur, hat uns einen Auftrag gegeben. Und der lautet, machet alle Nationen zu Jüngern. Das ist keine Option, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr stark genug seid, sondern es ist ein Auftrag, ein Befehl, machet alle Nationen zu Jüngern. Wie soll das gehen? Zwei Fragen möchte ich in diesem Hauptteil nachgehen. Und zwar erstens, was ist Jüngerschaft? Nun, ich weiß, das ist nicht unbekannt, aber im Nachdenken ist mir das neu wichtig geworden. Ich möchte es nochmal vielleicht von einer anderen Seite beleuchten. Was meint die Bibel oder was meint Jesus wenn er Jünger, über Jüngerschaft redet, wenn er Menschen in die Nachfolge ruft. Und zweitens, wie hat Jesus es gemacht? Diesen Fragen bin ich auf der arabischen Halbinsel, als ich mich vorbereitete auf den Reisedienst hier, die Zeit hier in Deutschland, bin ich nochmal nachgegangen. Bei der Jüngerschaft geht es nicht darum, noch perfekter, noch besser zu werden oder noch mehr zu machen, noch aktiver zu werden. Nein, sondern im Kern geht es um die Wesensveränderung. Vom Egoisten zu einem Anbeter Gottes. So könnte man meiner Meinung nach mit einem Wort, mit einem Satz zusammenfassen, was Jesus mit Nachfolge meint. Von einer Wesensveränderung von einem Egoisten zu einem Anbeter Gottes. Und zwar nicht nur mit dem Mund ein Anbeter Gottes zu sein, nicht nur mit Singen und nicht nur mit unseren Aktivitäten, sondern mit unserem ganzen Herzen. Jüngerschaft ist Herzenssache. Christsein ist Herzenssache. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Dasein Jesus nachfolgen, Jesus lieben und Jesus dienen. Das Wesen der Jüngerschaft, das möchte ich auch gleich hinzufügen, das Wesen der Jüngerschaft ist auch, dass ein Jünger immer zu einem Jüngermacher wird. Um das nochmal anders zu sagen, unsere eigene Heiligung ist nicht das Endziel. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen so leben, Hauptsache ich bin heilig und noch mehr heiliger und noch vollkommener. Ja, die Bibel sagt uns ganz klar, Gott ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Aber das ist nicht das Endziel. Hauptsache ich bin heilig und dann ist alles erreicht. Nein, das, was Gott uns geschenkt hat, geben wir weiter. So machen wir andere zu Jüngern. Das ist Jüngerschaft. Wir haben bei uns auch viel mit jungen Menschen zu tun und mit ihnen gehen wir auch immer also wir versuchen ihnen Impulse, ich sage das mal so, Jüngerschaft ist ja ein lebenslanger Prozess, aber wir versuchen ihnen Impulse zu geben, fern von der Heimat, damit sie Weichen für ihr Leben stellen, sich fest im Herzen vornehmen, Jesus nachzufolgen. Und das tun wir in 5 Lektionen anhand vom Leben Mose. Und ich liebe das, was wir in der Bibel von Mose lesen. Da lesen wir zum Beispiel, schauen wir mal sein Ende an. Und es ist ein Beispiel für Jüngerschaft. 5. Mose 34, Vers 7, am Ende seines Lebens lesen wir dieses. Bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Lebenskraft ungebrochen. In 4. Mose 12 lesen wir, wie Gott Mose ein Lebenszeugnis ausstellt, dass er demütiger ist als alle anderen auf der Welt, dass er ein treuer Diener ist und dass Gott mit ihm anders als mit anderen von Angesicht zu Angesicht redet. Mose, an einer anderen Stelle wiederum, lesen wir, Mose betet für sein Volk, dass Gott ihnen ihre Sünden vergeben möge. Wenn nicht, so bat er auch seinen Namen aus dem Buch zu tilgen. Mit wie viel Geduld, mit wie viel Leidenschaft war er für andere da. Da sehen wir, er ist jemand, der selbst Gott nachgefolgt ist. Er war nicht vollkommen, das wissen wir, Bibelleser wissen das. Er hat auch Fehler gemacht und musste auch da die Konsequenzen dafür tragen. Er war kein vollkommener, kein perfekter Mensch. Aber das Zeugnis, was Gott ihm ausstellt, ich muss ehrlich sagen, ich wünschte mir das auch am Ende des Lebens. Ich wünschte mir es, wenn ich einmal da am Ende bin, dass Gott irgendetwas ändert. Das ist ein Traum, eine Vision. Aber dann sehen wir auch, wie er sich für andere, wie er sich für das Volk in der Wüste 40 Jahre lang eingesetzt hat, unermüdlich, mit Leidenschaft, mit Geduld. Ja. Wir werden Kinder Gottes von jetzt auf gleich. Und das ist ein Gnadengeschenk der Wiedergeburt. Aber Jüngerschaft ist ein lebenslanger Prozess mit ganz viel Disziplin, Übung und Training. Wir werden Kinder Gottes aus Gnaden ohne hinzutun. Dann sollen wir aber in der Nachfolge wachsen und uns üben und trainieren. Der Start ins Leben bei Mose Wenn wir nochmal auf Mose schauen, der Start im Leben war sehr ungünstig. Ja? Das ist das, was wir mit unseren Jüngerschaftsschülern als erstes immer durchgehen, die Grundlagen. Bevor er geboren wurde, war es schon beschlossen, dass er sterben sollte. Dann wurde er geboren, nach wenigen Tagen wurde er ausgesetzt auf den Nil. Ja? Äußerst unglücklich. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal, irgendein Trauma ist da bestimmt gewesen. Und dann ging es weiter, sein Leben. Ja, teilweise durch Gnade Gottes durfte er zu Hause aufwachsen bei seiner Mutter. Da sehen wir wieder, wie Gott wunderbar ihn geführt und gesegnet hat. Und dann wieder im Hause des Pharao. Und dann die Wüste. Ich fasse das zusammen, ich habe jetzt nicht die Zeit. Aber wenn wir das Leben Mose durchgehen, ja, dann sehen wir, da ist sehr, sehr viel Wüstenzeit. Erst war er 40 Jahre in der Wüste, hatte die Schafe gehütet und dann 40 Jahre mit dem Volk Israel. Das ist ganz schön viel. Meine Frau und ich, wir wissen, was das bedeutet, Wüste jetzt etwas, nach 2 Jahren. Ja. Und oft, wenn wir in der Wüste sind, wir machen gerne Ausflüge in die Wüste und genießen die Stille und die Ruhe in der Wüste und den Sonnenuntergang, dann sagen wir uns immer wieder, ja, wir können verstehen, warum das Volk Israel da so ungeduldig und so mürrisch war. Das kann man verstehen. Mose aber blieb dran. Er war jemand, der in dieser Beziehung zu Gott lebte und der andere zu Jünger machte. Und da sehen wir auch, was die Bibel uns an einer anderen Stelle sagt, dass wie Gold im Feuer geläutert wird, so wird auch ein Christusähnlicher Charakter geformt in Bedrängnis, in Einsamkeit, in Krankheit, in Rückschlägen, in Versagen und anderen Prüfungen des Lebens. Vielleicht hast auch du Enttäuschungen und Verletzungen erlebt in deinem Leben. Ja? Wisst ihr, und meine Erfahrung ist die, oft geschieht das da, die Verletzungen geschehen da, wo die Beziehungen am engsten sind. Das ist oft der engste Kreis. Das ist manchmal die Ehe, manchmal die Familie. Da entstehen oft Verletzungen, Enttäuschungen. Du fühlst dich von Gott verlassen, nicht nur von Menschen vielleicht, sondern auch von Gott verlassen. Heute soll das Beispiel von Mose dich ermutigen und dich aufrichten, weiterzugehen, zu vergeben, loszulassen, nicht Bitterkeit wachsen zu lassen, sondern im Glauben und in der Gnade Gottes voranzugehen. Mose ist uns ein gutes Beispiel dafür. Mose hätte allen Grund gehabt, zu resignieren und in Selbstmitleid zu verfallen. Aber er ist weitergegangen, er ist aufgestanden und ist weitergegangen. Und so können wir da an vielen verschiedenen anderen Stellen sehen. Wir können viel da von Mose lernen. Ja. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, die anderen Phasen des Lebens von Mose durchzugehen, aber ich ermutige dazu, das vielleicht zu Hause zu tun. Da kann man für jede Phase des Lebens etwas lernen und dann am Ende sehen, wie in seinem Leben eine Harmonie entsteht. Ja, wo das, was Gott in ihm hineingelegt hat, was er an Erfahrungen bekommen hatte und wie er das zum Segen weitergeben konnte und ein Segen. Und so kam er, so wurde das, so, dass er zu einem demütigen Mann wurde, wie es keinen zweiten auf dieser Welt gab. Das geschieht nicht bei Sonnenschein und im Urlaub. Auch das ist wunderschön, dass der Herr uns das gibt. Das genießen wir alle und das brauchen wir auch. Aber oft wird unser Charakter geformt im Feuer des Lebens, kann man so sagen. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Wie hat Jesus eigentlich Jünger gemacht? Nachdem Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, lesen wir im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, berief er seine ersten Jünger. Es waren 2 Jünger des Johannes, die anfingen, Jesus nachzufolgen. Daraufhin fragt Jesus sie, was sucht ihr? Als er sieht, die Jünger des Johannes folgen ihm nach, was sucht ihr? Sie antworteten ihm, wo wohnst du? Eine ganz einfache Frage, banale Frage. Und Jesus sagt zu ihnen, kommt und seht. Das ist der Beginn ihrer Jüngerschaft. Klingt so einfach, klingt fast zu einfach, zu alltäglich, fast banal. Er fing nicht an, eine Predigt zu halten, sondern öffnete sein Haus, er öffnete sein Herz für sie. Er zeigte ihnen, damit, dass sie wertvoll in seinen Augen sind und dass er sie liebt. Jüngerschaft kann nicht nur durch einen Glaubenskurs oder durch eine Predigt, durch einen Gottesdienst gemacht werden, sondern es fängt mit einem offenen Herzen an. Das merke ich bei uns in der islamischen Welt mehr denn hier im Westen. Im Westen müssen wir oft mit Argumenten arbeiten. Wir arbeiten sehr rational. Das ist im Orient anders. Da wollen sie über die Emotionen als erstes Vertrauen zu dir fassen. Sie wollen sehen, dass du wirklich Zeit für sie hast, dass du sie liebst, dass du sie magst, dass du sie gerne hast. Und so hat Jesus auch es damals getan. Er öffnet sein Herz, er öffnet sein Haus und schließlich, so sollten wir das auch machen, und schließlich sollte es in eine Gemeinde führen, wo eine liebevolle und aufmerksame Atmosphäre herrscht, geprägt von der Gegenwart Gottes. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, die Gegenwart Gottes zu spiegeln. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass Gott gegenwärtig ist durch unser Dasein, dass Christus durch uns sichtbar wird, die Liebe Gottes weitergegeben werden kann. Wenn Menschen dann in unser Haus kommen, in unser Leben kommen und in unsere Gemeinde kommen, dann sollen sie das erleben, was Jesus meint. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch Frieden geben, ich werde euch erquicken. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Weiter im ersten Kapitel des Johannes sagt Jesus zu Philippus: Folge mir nach. Der erste Schritt der Jüngerschaft ist: Komm und sieh. Wir laden jemand ein, wir öffnen unser Haus und unser Herz. Zweiter Schritt ist: Wir laden jemand in die Nachfolge ein. An einer anderen Stelle sagt Jesus zu seinen Jüngern: Kommt und folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Die Gemeinschaft, oder wenn wir einer Person nachfolgen, dann haben wir mit dieser Person Gemeinschaft. Die Gegenwart dieser Person, der wir nachfolgen, erleben wir dann. Wir sehen, wie er ist, was seine Werte sind, was ihm wichtig ist. Diese Person, wenn wir sie betrachten, sie kennenlernen, sie bewundern und anbeten, führt dazu, dass wir dieser Person ähnlicher werden. Folge mir nach bedeutet nicht nur geografisch Jesus nachzufolgen, sondern vielmehr seinem Beispiel nachzueifern. Nun, an dieser Stelle sagen vielleicht viele: Da bin ich raus. Ich möchte nicht, dass andere die gleichen Fehler machen, wie ich sie mache. Ich möchte gar nicht, dass andere mir nachfolgen. Ich möchte gar nicht jemand anderen in die Nachfolge einladen. Ja, das ist sicher richtig. Aber darum geht es gar nicht. Sondern was gelernt werden muss, ist: Wie gehe ich mit meinem Versagen um? Wie gehe ich mit meinen Fehlern um? Die Tatsache ist doch, dass wir viel zu viel Energie verschwenden, unsere Sünden zu vertuschen, sie zu leugnen und so zu tun, als wären wir heilig. In Wirklichkeit sündigen wir täglich. Die Bibel sagt uns ja ganz deutlich: Da ist keiner, kein einziger, der sich rühmen kann, dass er ohne Sünde ist. Auch du nicht. Ich kann es auch nicht. Wir haben alle, wir sündigen alle. Die entscheidende Frage ist: Wie gehe ich damit um? Mit dieser Realität in meinem Leben. Das muss gelernt werden. Wir haben viel zu viele Beispiele, wie wir vertuschen, wie wir uns anpassen, wie wir irritieren, wie wir andere hinters Licht führen. Dafür haben wir zu viele Beispiele. Aber Beispiele, wo Menschen ehrlich und offen dazu stehen und sagen: Ich habe gesündigt, ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade. Nicht das, was mir im Leben zustößt, ist so entscheidend, sondern das, wie ich darauf reagiere. Ein Grundsatz im Leben. Ich finde dieses Bild spiegelt oder verdeutlicht unsere Realität im Leben oft, nicht immer, oft. Auf den Wind und den Sturm in meinem Leben habe ich keinen Einfluss. Aber die Segel in meinem Lebensboot zu stellen, ist meine Verantwortung. Und das ist, da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einmal die Segel richtig stellen und dann gibt es richtig Aufwind und wir können durch die Wellen, wir können durch den Sturm durch oder wir können die Segel falsch stellen oder ganz runterziehen und wir werden von den Wellen zerstört. Das Boot wird zerstört. Das kann man so auch aufs Leben übertragen. Die Entscheidung liegt bei dir, wie du deine Segel stellst. Du kannst verbittert werden, du kannst dich an irgendwelchen Dingen aufhängen und warum ich und das ist ungerecht und sehr oft, wisst ihr, was sehr oft passiert, dass wir dann die Opferrolle einnehmen und andere um uns herum schuldig sprechen für unser persönliches Scheitern. Und in der Tat, manchmal sind auch andere um uns herum, haben ihren Beitrag. Aber die entscheidende Frage ist, wie gehe ich damit um, was mir im Leben begegnet? Und die Entscheidung liegt bei niemand anders als bei mir. Es ist wichtig, mir bewusst zu machen, dass ich aus der Gnade Gottes und aus der Vergebung lebe. Es kommt auch nicht auf die Reife im Glauben an, sondern wie gehe ich von meiner Ausgangssituation weiter. Jüngerschaft hat nicht das Endziel, meine eigene Vollkommenheit, wie ich schon gesagt habe, sondern dass ich durch die Gnade Gottes selbst empfangen habe, gebe ich weiter an andere. Wenn ich diese DNA Gottes in mir trage, werde ich ganz selbstverständlich auch andere Menschen zu Jüngern machen. In unserem Text lesen wir drei Tu-Worte: gehen, taufen und lehren. Gehen, taufen und lehren. Das heißt, Jüngerschaft bedarf keines extra Programms, sondern während wir leben und arbeiten, machen wir andere zu Jüngern. Das kann jeder machen. Gehen meint nicht nur ins ferne Ausland zu gehen, sondern vielleicht in die nächste Stadt nur. Vielleicht nur in die nächste Straße in deiner Stadt. Vielleicht aber auch nur ins nächste Zimmer, in die nächste Etage. Und vielleicht auch ohne Worte. Vielleicht einfach nur Liebe schenken. Das kann gehen bedeuten. Taufen meint den ganzen Prozess der Evangelisation, der Weitergabe der guten Botschaft. Weil Jesus die Welt so sehr geliebt hat und weil er diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, können wir nicht anders, als diese gute Nachricht weiterzugeben und andere einzuladen. Und lehren meint mehr als predigen. Es kann manchmal auch ohne Worte stattfinden, mit gutem Beispiel vorangehen, ein gutes Vorbild sein und andere am eigenen Leben teilhaben lassen. Nun, ich weiß nicht, vielleicht ist dir diese Herausforderung zu groß, wenn du darüber nachdenkst. Und tatsächlich müsste man die Flinte ins Korn werfen, wenn es von uns alleine abhängig sein würde. Aber Gott sei Dank ist dieser große Auftrag eingebettet in zwei wichtige, entscheidende Zusagen. Die eine haben wir schon ausführlich angesprochen, dass Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und zweitens ist die große Verheißung am Ende dieses Textes, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus selbst hat versprochen, uns nicht allein zu lassen. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Jesus kam vom Himmel auf diese Erde aus Liebe, um alle Menschen zu retten. Das war seine Absicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, so lesen wir im Johannesevangelium, sondern sie lehnten ihn ab. Sie verfolgten ihn und schlussendlich töteten sie ihn. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, mich haben sie verfolgt und auch euch werden sie verfolgen. In Apostelgeschichte 7 lesen wir, als Stephanus gesteinigt wurde und als er seine letzte Predigt hielt, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? stellt er eine rhetorische Frage. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wenn wir als Nachfolger Jesu leben und andere zu Jüngern machen, dürfen wir nicht damit rechnen, dass wir immer nur Wohlwollen und Begeisterung empfangen werden. Sei es in einer muslimischen oder hinduistischen Umgebung oder auch im christlich geprägten Westen. Wir haben auch nicht allein mit der sichtbaren Welt zu kämpfen, sondern wie wir in Epheser 6 lesen, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Der größte Kampf, wie ich schon sagte, findet aber in uns selbst statt. Unsere eigenen Begierden und unser eigenes Ego sind oft unsere stärksten Gegner. Wenn wir schaffen es, mit Gottes Gnade, mit Gottes Kraft zu besiegen, die anderen dürften etwas leichter vielleicht sein. Die Zusage Gottes in diesem Kampf, ich mache uns deutlich, was uns verheißen worden ist, wie Schafe unter die Wölfe, welchen der Propheten haben sie nicht verfolgt, wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen und niemals zu vergessen, ich bin bei euch bis ans Ende, bis alles vorbei ist. Diese großartige Zusage, ich bin bei euch alle Tage, immer, sagt nicht, dass es immer alles einfach und leicht sein wird und dass es nichts kosten wird. Aber Gott garantiert uns, dass es nicht zu schwer sein wird. Diese Verheißung haben wir in der Bibel. Er wird uns niemals mehr auferlegen als das, was wir tragen können. Und wir haben die Sicherheit, dass das gute Werk, was er angefangen hat, auch bis ans Ende vollbracht wird. Derjenige, der das gesagt hat, ist derselbe, der alle Macht und alle Autorität im Himmel und auf Erden hat. Bitte niemals zu vergessen. Wir haben einen riesengroßen Auftrag bekommen, alle Nationen zu Jüngern Jesu zu machen. Zu Menschen, die Jesus anbeten und andere zu Anbetern machen. Der diesen Auftrag gegeben hat, ist die größte Autorität überhaupt. Es gibt keine größere Macht als ihn. Er hat uns diesen Auftrag gegeben und hat versprochen, bei uns zu sein. Von uns wird nicht mehr und nicht weniger verlangt, als treu zu sein. Ein kleines, kurzes Wort. Treu sein, das ist alles. Uns ist das in der arabischen Welt nochmal neu deutlich geworden. Ich muss nicht die Last der ganzen Welt auf meinen Schultern tragen. Das hat Jesus getan. Ich muss nur treu sein und das, was er vorbereitet hat, ausführen. Die Werke, die er bereits vorbereitet hat, nur ausführen. Er, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden ist, er ist für das Ergebnis zuständig, nicht wir. Nicht wir sind für das Ergebnis, er ist für das Ergebnis zuständig. Jetzt sehe ich gerade, dass ich einiges übersprungen habe, und deshalb möchte ich damit schließen, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue ihm, er wird es wohl machen. Das ist das, was wir tun sollten, auch heute Morgen. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue ihm, er wird es wohl machen, er wird es machen. Amen.